wünsche euch Gottes Segen für die Adventszeit und Freude. Die Texte, die wir eben gesungen haben, und der Text, den ich jetzt euch noch vorlese, er strotzt vor Freude. Ist bei uns noch etwas von Freude da? Oder sind wir begraben durch die vielen Dinge, die uns heute so beschäftigen? Jeden Tag neue Nachrichten, jeden Tag Gräuelnachrichten. So schlimm wie heute war es noch niemals in der Pandemiezeit mit den Zahlen, mit den Kranken, mit den Sterbenden. Gibt es da noch einen Grund zur Freude? Ist nicht die Freude bei uns dem Kummer und der Sorge gewichen? Ich möchte euch mal einladen, darüber nachzudenken, über was ihr euch heute am ersten Advent freuen könnt. Oder warum ihr euch freuen könnt. Oder was für Hindernisse es sind, um euch wirklich zu freuen. Überlegt mal bitte und hört diesen Text, den wir eben schon hier auch angeschlagen haben, aber er geht noch weiter. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Zitiert aus Sacharja 9, 9 bis 10. Wer von uns kennt noch den Propheten Sacharja? Ein ganz kleiner Prophet, fast am Ende des Alten Testamentes. Aber er sagt uns hier einen ganz, ganz wichtigen Satz. Freut euch. Lasst eure Freude nicht zu kurz kommen. Und lasst sie euch nicht vergrämen durch viele Dinge, die uns so heute beschäftigen. Ich hörte vor einigen Tagen einen Rundfunkbericht. Da hat sich jemand als Reporter in Berlin auf die Beine gemacht, auf die Füße, und hat mal die Leute gefragt, worüber sie sich freuen können zu Advent. Gräulich. Haben sie einen Menschen, ich könnte ihn mir so vorstellen, etwas älter, vielleicht in meinem Alter oder etwas jünger, der hat dann gesagt, was? In dieser Zeit kann man sich doch nicht freuen. Und dann fragte der Reporter noch weiter, und kann man sich auch auf Weihnachten freuen? Noch schlimmer. Wie wird das denn zu Weihnachten? Wir werden wahrscheinlich alle eingebunkert sein. Und jeder feiert für sich das Weihnachtsfest. Da kann man sich noch freuen? Niemals. Ich habe schon Ärger genug. Eine Frau sagte, ich freue mich, wenn ich meine Kinder sehe und sie sich so ganz langsam auf dieses Weihnachtsfest im Advent nähern. Und sich freuen. Über was? Über die Kerzen, über die Lebkuchen, über die Geschenke, die sie erwartet. Aber niemand hat gesagt, es sind nur zwei Antworten, die ich euch jetzt hier weitergebe, aber niemand hat gesagt, ich freue mich, dass Jesus gekommen ist. Meine Schwestern und Brüder, dieser Gedanke wird immer unmoderner in unserer Zeit. Wir machen uns viel Gedanken über die Festtage, über Weihnachten. Aber bleibt das Wichtigste zu Weihnachten nicht zu kurz? Wie können wir das Weihnachtsfest noch retten, hat jemand mal gesagt und geschrieben in einem Kommentar. Wie können wir das Weihnachtsfest noch retten bei dieser Katastrophe, in der wir im Augenblick sind. Ich habe dann nur darüber nachgedacht, nee, wir können das Weihnachtsfest nicht retten. Wir wissen doch, Da sind doch alle Fakten auf dem Tisch, dass Jesus Christus gekommen ist in diese Welt, um uns zu retten. Das ist doch das Entscheidende. Um uns wieder heimzuholen zu Gott. Um uns wieder eine neue Heimat zu geben. Ja, so sind manchmal die Fakten verrückt. So sind manchmal die Gedanken ganz woanders, als sie eigentlich sein sollten. Und deswegen ist der Aufruf hier, du Tochter Zion, das ist Jerusalem damals, du Tochter Zion, freue dich. Hä? Haben die Leute zu Sacharja gesagt, als der das sagte, du spinnst, wie kann man sich hier freuen? Sie kamen kurz nach der Gefangenschaft durch Nebukadnezar zurück nach Jerusalem. Die Stadt war zerstört. Der Tempel war zerstört. Wie kann man sich da freuen? Da hat man bloß einen Kopf voller Sorgen. Da ist man ausgeliefert den Schicksalsmächten dieser Welt, die Krieg, die Hunger, die Verzweiflung aussagen, aber nicht der Freude. Und der Sacharja sagt es, freut euch doch. Freut euch doch über Gott, der euch wieder begegnen will. Er ist der König. Was haben sie gesagt? Hört mir nur mit dem König auf. Der bringt uns nur Unglück. Der Nebukadnezar, unser König. Die streiten sich doch um ihre Macht. Wie kann man sich darüber freuen? Nein, freut euch doch, dass wir einem König begegnen, der von Gott gesandt wird. Und dieser König, und das war 2500 Jahre vor dem Kommen Jesu, dieser König, er ist ein König, der ganz anders regiert, der ganz anders auf diese Erde kommt, der ganz anders den Menschen begegnet. Nicht in Hass und Streit, mit Pferd und Wagen, mit Droschken, fein geschmückt, sondern er kommt auf einem Esel. Und er reitet noch nicht mal auf einem Esel, sondern auf einem Jungen, auf dem Füllen, so heißt es hier. Er ist ein Armer, nach äußerlich ein Ausgesetzter, einer, den man gar nicht beachtet. Das wird 2500 Jahre vor dem Kommen Jesu gesagt. Und der Prophet Sacharja, dem werden Sie wahrscheinlich alle mal ordentlich die Meinung gesagt haben, du spinnst doch. In dieser Situation sich zu freuen, 2500 Jahre später ist es wahr geworden, was der Sacharja gesagt hat. Und wir erinnern uns, dass Jesus, und das feiern wir in 4,5 Monaten, dass Jesus in die Stadt Jerusalem eintritt, wiederum auf einem Esel. Und er wollte damit zum Ausdruck bringen, Gottes Königtum ist ein Königtum, das nicht von dem Reichtum beseelt ist, das nicht von den Menschen beseelt ist, die nach Macht streben, sondern von den Armen, von den Unmächtigen, von den Kranken, von den Alten. Freut euch doch wieder. Ja, ihr Lieben, ich habe mich auch gefragt bei der Vorbereitung dieses Textes, freust du dich über Weihnachten? Freust du dich über Advent? Ich muss auch sagen, es ist noch so weit weg, ne? Es wird noch sofort vieles überlagert. Aber Freude kann man auch nicht machen. Der Apostel Paulus hat es einmal gesagt in Philipper 4, freut euch im Herrn alle Wege. Und dann sagt er, und nochmals sage ich euch, freut euch. Freut euch doch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch doch. Wie sieht Freude aus? Wann habt ihr euch zum ersten Mal wieder richtig nicht nur äußerlich gefreut, und seid dann zur Tagesordnung übergegangen, sondern wann habt ihr euch innerlich so richtig wieder gefreut? Innerlich. Ich erinnere mich an den letzten Tag im Juli in diesem Jahr, als wir die Nachricht von unserem Sohn bekommen, uns ist ein Sohn geboren. Bitte?
Im August,
Entschuldigung, ja. Im August, uns ist ein Sohn geboren. Papa, wir haben einen Sohn bekommen. Ach, Freude geht durch Mark und Bein. Freude ist etwas, was mich vom ganzen Herzen erfüllt. Freude ist nicht nur, naja, jetzt freue ich mich mal, ne? Sondern Freude ist etwas, was so sinnhaft ist, dass man nur staunen kann. Freude über Nachrichten, dass Menschen wieder gesund geworden sind. Freude über einen neuen Arbeitsplatz, den man gesucht hat und der endlich gefunden worden ist. Freude über Menschen, die zu Gott gekommen sind. Herrlich. Darüber kann man sich freuen. Und diese Freude, ich sagte es eben schon, muss innerlich im Herzen, in der Seele Raum schaffen. Da muss Herz und Seele fasziniert sein. Und diese Freude ist hier gemeint. Freue dich, du Jerusalem. Und viele Leute haben gesagt, Jerusalem, das steht nur noch mit Namen nach. Wo ist denn hier noch Jerusalem? Ist doch alles verdichtet. Ist doch alles kaputt. Freue dich. Freude hat auch so einen gewissen prophetischen Akzent. Und dieser Akzent heißt, ich freue mich auf das, was ich vielleicht noch gar nicht sehe. Was im Anfang schon da ist. Aber was noch weiter ausgebildet werden muss, diese Freude. Und die warten kann. Wir sind Menschen heute, ich jedenfalls, der schwer warten kann. Es muss alles gleich erfüllt werden. Und wenn ich beim Arzt sitze und mir erst eine halbe Stunde warte, dann wird mir schon übel. Warten auf das, was Gott noch mit mir macht. Warten auf das, was uns näher kommt. Und was uns geschenkt werden soll. Kennt ihr das, wenn man auch so prophetische Gedanken hat, dass man sagt, vielleicht möchte Gott das und das mit mir und mit meiner Familie oder mit Mitmenschen und mit der Gemeinde tun und ich sehe doch gar nichts. Und ich warte und warte und es geschieht noch nichts. Da kann man manchmal die Flinte ins Korn schmeißen. Da kann man manchmal dieser Haltung ausgesetzt sein. Du hast auch einen Vogel, ne? Dass du so wartest. Schwestern und Brüder, wenn Gott mit uns handelt, dann entsteht daraus Freude, aber auch die Folge, dass wir manchmal warten müssen auf das, was er uns auch gesagt hat. Was wir vielleicht prophetisch gehört haben von einem anderen Menschen in der Predigt, im Wort Gottes. Und dann darauf zu warten und nicht zu verzagen. Worauf sollen sie warten, die Menschen? Sie sollen auf den König warten, ich sagte es eben schon. Ein König, der nicht mit diesen Königen auf dieser Welt zu vergleichen ist. Da gibt es kein analoges Verhalten. Sondern da gibt es nur die Frage, welcher König ist das? Auf wen sollen wir warten? Und der Prophet sagt, er ist ein Gerechter. Und ein Helfer, arm und reitet, wie gesagt, auf einem Esel. Ein Gerechter und ein Helfer. Und wir sind ja schlauer als der Sacharja, der das hier aufgeschrieben und den Leuten gesagt hat. Wir wissen ja über diesen König, den Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Was dieser Jesus alles getan hat für die Menschen in seiner kurzen dreijährigen Lehr- und Lebenstätigkeit im Volk. Wie er den Menschen zugewandt war. Wie er die Menschen gerufen hat zu dem großen König dieser Welt, der nicht die Könige ringsherum sind, sondern der Gott, der Vater, mein Vater, sagt Jesus. Zu dem rufe ich. Und alles, was ihr tut, das schaut. Und wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr gleichfalls den Vater, den liebenden Gott, den barmherzigen Gott, den Gott, der euch erwählt hat. Und ihr braucht nur Ja zu sagen zu dieser Erwählung. Und ihr braucht nur einzuschlagen und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich lieb hast, dass ich von dir gerufen worden bin, dass du mein König geworden bist. Der Begriff des Königs ist ja heute nicht mehr so wie damals. Es gibt nur noch einige Könige unter uns, die haben aber mehr, majestätischen Charakter, gibt es ja nicht mehr. Die haben ja nur noch so einen schmückenden Charakter fürs Volk. Der eigentliche König ist der, ich sag's mal jetzt ein bisschen übertrieben, der eigentliche ist der König, den Gott berufen hat in Jesus Christus, und das sind wir alle. Wir sind alle Berufene des großen Königs. Der Apostel Paulus drückt es an manchen Stellen wunderbar aus. Ihr seid Könige des Reiches Gottes. Ihr seid Menschen, die den Auftrag haben, dieses Königtum, mein Königtum, hineinzubringen in diese Welt. Ihr seid Menschen, die geadelt sind. Freut euch doch. Ihr seid doch nicht auf dieser Erde nutzlos, sondern ihr seid bestimmt zu einem ganz großen Auftrag, diesen wunderbaren König Gottes unter diese Welt, in diese Welt hineinzubringen. Das hat doch unsere Welt nötig, das haben wir nötig. Und manchmal muss ich meiner Frau und sie mir ein König sein, um mich wieder daran zu erinnern, Gott ist da. Die Liebe Gottes ist ausgestreut in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist lebendig in uns. Und wenn ich manchmal traurig bin, dann sagt mir meine Frau schon die rechten Töne und Worte. Und so unterstützen wir uns doch gegenseitig. Wir sind Könige. Vielleicht ein bisschen ein übertriebener Gedanke. Aber ich möchte noch einmal sagen, wir sind Könige Gottes mitten in dieser Welt. Unsere Armut, unser Nichtkönnen und all die Dinge, die wir vielleicht vor Gott bringen und sagen, Herr, ich kann König sein? Niemals. Mit all den Dingen, die ich an mir habe, das ist doch manchmal sehr wenig. Aber Gott ruft mich und sagt, ich bin der Herr, der dich gesandt hat in diese Welt. Ich bin der Herr, der durch meine Liebe diese Liebe weitergeben kann. Da muss ich schon wieder stocken. Wie oft kann ich das nicht? Wie oft versage ich? Wie oft habe ich so viel Mängel auch vor Gott zu bringen? Herr, vergib. Schenk du mir doch wieder diese Liebe. Schenk du mir doch wieder dieses Erbarmen auch gegenüber Menschen, die ich vielleicht verurteile. Und deswegen steht ja auch, dass Gott gerecht ist. Nicht nur ein Helfer, sondern auch gerecht ist. Gerechter in dieser Welt. Die brauchen wir doch in einer Welt, die voller Vorurteile ist. Und jeden Tag hören wir wieder neu Nachrichten über Menschen, die gegenüber anderen Menschen Vorurteile haben. Gestern oder vorgestern war der Tag, an dem die Welt daran erinnern sollte, dass es viele Frauen in unserer Welt gibt, die von ihren Männern geschlagen, vergewaltigt, gedemütigt werden. Ja, in jeder fünften Ehe soll das passieren. Bin ich's, Herr? Schwestern und Brüder, da kommt uns die Welt so nahe, aber Gott kommt uns auch nahe. Weil wir einmal spüren und weil es uns wieder deutlich wird, Herr, ich brauche dich. Und deswegen rüstet mich Gott mit Freude aus, damit ich nicht nur griesgrämig in dieser Welt bin, sondern auch fröhlich. Fröhlich soll mein Herz springen. Ist auch ein Weihnachtslied. Springt bei euch manchmal das Herz? Bei mir auch, aber nicht nur aus dem Grund, weil ich fröhlich bin, sondern weil es manchmal ein bisschen Herzrhythmusstörung gibt. Aber dann merkt man daran, dass unser Inneres ergriffen ist. Und das ist das, was Advent bedeutet. Na, werden manche sagen, du greifst ein bisschen hoch. So ist das doch gar nicht, Schwestern und Brüder, liebe Freunde. Es hat mal jemand in einer Predigt gesagt zu diesem Text, liebe Esel. Boah, Beleidigung, eine Gemeinde mit liebe Esel anzurufen. Aber dieser Esel ist ja auch ein Merkmal dafür, dass Gott sich auf ein Tier setzt in Jesus Christus, das nicht hochherrschaftlich, das nicht ausgesprochen schön ist. Ja, gibt es einen schönen Esel? Ja doch, es gibt manche schönen Esel, die sind aber extra gepflegt. Oder? Ja, schön. Es gibt auch schöne Esel. Aber diese Esel, die es damals gab, das waren außerordentliche Nutztiere, die man gebrauchte für viele Dienste. So wie man heute sein Auto benutzt für viele Dienste, das war damals der Esel. Und wir Esel, können wir vielleicht auch Nutztiere Gottes sein, indem wir auch durch unseren kleinen Dienst Gottes Absichten in diese Welt weitertragen, in Demut und in Liebe. Die Esel können ja auch sehr störrisch sein. Ne? Die können manchmal eine halbe Stunde dastehen und ich kann die antreiben und nichts geschieht. Und manche verzweifeln darunter. So bin ich ja manchmal auch als Esel. Schwestern und Brüder, Gottes Absichten sind gerade dadurch, dass er die Niedrigkeit der Menschen zum Ausdruck bringt. Wir sind gefragte Leute in unserer Niedrigkeit, in unserer Störrigkeit, in unserem Ausgeliefertsein unserer selbst. Und wir uns wieder auf Gott verlassen und uns an ihn klammern. Er ist der Herr, er ist der König. Und ich freue mich, dass dieser König kommt und dass wir ihn feiern können in den nächsten Wochen. Und dass wir dann in Jesus Christus, als dem Herrn in der Krippe, wieder neu die ganze Demut Gottes erschauen und ersehen und uns neu einladen lassen. Ich bin ein demütiger Gott. Ich bin nicht ein herrschaftlicher Gott. Ich wünsche mir das. Vielleicht wünscht ihr euch das auch. Gott segne euch und uns. Amen.